Herr Vater im Himmel, ich danke dir für den roten Faden, den du schon hier in diesem Gottesdienst aufzeigst. Und ich danke dir, dass du jetzt meine Worte einfach nutzt, nimmst und dass du mich zum Werkzeug machst für das, was du noch sagen willst. Amen. Ja, vielen Dank dem Lobpreisteam. Die Lieder passten sehr gut. Vielen Dank auch, wo ist Christel? Irmtraut? Die ist bei den Kindern. Also auch ihr vielen Dank für die Fragen, die sie euch gestellt hat. Es ist immer wichtig, dass wir mal auch Fragen stellen, denn Fragen helfen uns zu reflektieren. Oft ist das Leben so ein Trott. Und eine Frage unterbricht diesen Trott und, ach ja, da kommt was. Und auch danke für das, was du gesagt hast, Christel. Das Thema, das ich dieser Predigt geben möchte, wird euch vielleicht überraschen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ihr wisst, dass ich 58 Jahre alt bin und dass ich schon seit über 50 Jahren Christus nachfolge. Das ist eine lange Zeit. Weiß ich, wer übertrumpft mich von euch? Christel, du. Ja. Aber wenn ich jetzt denke, über 50 Jahre Christ. Du hast so Wunderbares berichtet, Christel. Auch ich habe unendlich viel erlebt. Aber ich kenne die Augenblicke in meinem Leben als Christ und das ist die Überschrift der Predigt. Was soll das eigentlich alles? Es muss doch mehr geben. Wenn du 50 Jahre an etwas glaubst und dir dann die Frage stellst, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, da muss es doch noch mehr geben, dann hinterfragst du dein ganzes Leben. Und ich möchte auch euch eine Frage stellen, die wird ihr auch nicht verstehen, aber ich frage sie trotzdem. Wer von euch glaubt an Gott? Ja, ich habe gesagt, du wirst es nicht verstehen. Ich komme da später noch drauf. Wisst ihr, in meinem Weg als Christ gab es so viele Situationen, wo ich wirklich zu Gott sagen musste, vergib mir. Und damit meinte ich nicht nur die Sünden. Damit meine ich auch, dass ich ihn vergessen habe. Es ist so leicht, sonntags morgens in Gottesdienst zu gehen, weil es Tradition ist, weil die Leute vielleicht nett sind. Oder. Und jeder von euch hat auch eine andere Antwort gegeben, warum ihr heute Morgen hier seid. Aber was nutzt es mir, wenn es nur die Tradition ist? Vergib mir, wenn ich etwas aus Tradition gemacht habe. Und ich möchte dieses Thema der Predigt mit einem kleinen Untersatz nochmal ergänzen. Es geht um Sehnsucht. In Lukas 15 erzählt uns Jesus eine Geschichte, die kennt ihr alle. Dort heißt es, Jesus sprach zu ihnen, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Und einige Verse später, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, aber als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Hol euch nochmal das Thema in Erinnerung. Was soll das eigentlich? Es muss doch mehr geben. Dieser Sohn, er hatte alles. Sein Vater war reich. Aber irgendetwas war in ihm, das eine Sehnsucht war. Und wenn du nach etwas Sehnsucht hast, das ist schlimm. Das ist genauso schlimm wie Angst. Du willst das unbedingt. Da brennt was in dir. Und dieser Sohn hatte eine Sehnsucht und er wollte dieser Sehnsucht hinterhergehen. Aber um seine Wünsche, seine Träume zu erfüllen, braucht er Geld. Also Papa, teilt das mal das Erbe auf und dann will ich meiner Sehnsucht nachstellen. Wir alle, alle, bin ich mir hundertprozentig sicher, tragen eine tiefe Sehnsucht in uns. Eine Sehnsucht nach mehr Leben. Und wir machen uns auf den Weg, unsere Sehnsucht zu stillen. Warum sagt der Sohn, als er zurückkehrt: Vater, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen dich? Weil er sein Geld verprasst hat? Es war ja sein Geld. Und mit meinem Besitz kann ich doch tun, was ich will, oder? Mein Vater hat es ja aufgeteilt. Nein, er hat gemerkt. Er hat das Vertrauen des Vaters missbraucht. Und so ist es doch auch oft mit uns. Wenn wir unsere ungestillte Sehnsucht woanders als bei unserem himmlischen Vater stillen, dann ist uns das genauso Sünde und wir müssen in uns kehren und sagen: Vater, vergib. Nicht die Tat, die vielleicht daraus resultiert, ist dann schon die Sünde, sondern alleine der Vertrauensbruch, dass Gott all unsere Sehnsucht stillen kann. Da fängt bereits an. Ja, wenn ich nichts habe, dann habe ich Sehnsucht, dass ich mal was habe, damit ich mir vielleicht mal was leisten kann. Wenn du schon 15 Jahre nicht mehr eingeladen wurdest in ein Restaurant, hast vielleicht mal Sehnsucht, wieder essen zu gehen und nicht immer alleine am Herd zu stehen. Oder. Wenn du dir schon 10 Jahre keine neuen Kleider mehr kaufen konntest, hast du Sehnsucht mal nach Designer-Sachen. Manchmal haben wir aber alles und merken, da ist immer noch eine Sehnsucht in uns. Wenn ich von uns, von Tostedt zur A1 fahre Richtung Sittensen raus, da gibt's ein riesen Freigehege mit Gänsen. Und im Frühling jetzt, also vor ein paar Wochen, 3-4 Wochen und im Herbst, da ist es in diesem Gänsegehege total unruhig. Warum? Weil da drüber nämlich dann die Wildgänse fliegen. Die fliegen weg und die kommen wieder. Und wenn die da drüber fliegen, dann die Gänse da unten, gucken sie hoch und quak, 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 und dann fangen die an, mit ihren gestutzten Flügeln so gut sie können zu schlagen. Und dann rennen die los, den anderen hinterher und puff, irgendwann kommt der Zaun. Und die Sehnsucht hat ein Ende. Du, die haben alles. Die haben jeden Tag genug zu essen. Die haben ärztliche Versorgung. Die sind nicht eingesperrt wie so eine Legehenne auf einem Viertel Quadratmeter. Die haben wirklich eine Fläche, die kannst du fast nicht überschauen, so riesig ist die. Die Gänse zu Weihnachten, die schmecken. Die Gans denkt doch nicht an Weihnachten. Die Gans denkt, da ist etwas und ich möchte. Sehnsucht. Als Gott die Welt geschaffen hat, da war alles gut, oder? Ja? Nach jedem Schöpfungstag sagte Gott zu sich selbst, es war gut. Es ist sehr gut, sagte er sogar. Und dann schuf er den Menschen und dann sagte er plötzlich, es ist nicht gut. Er sagte, es ist nicht gut. Wenn du die Bibel genau liest, Christel, dann hast du an jedem Schöpfungsakt direkt im Anschluss, es war sehr gut. Beim Menschen wird es nur global gesagt und Gott sah nochmal alles an, was er geschaffen hat und es war sehr gut. Aber zum Menschen persönlich sagt er, und es ist nicht gut, dass er alleine ist. Deswegen will ich ihm eine Gehilfin machen. Und da entdecken wir doch etwas. Sehnsucht ist schon unser Urerbe. Und Gott selbst hat sich auf den Weg gemacht, diese Sehnsucht zu stillen. Ganz einfach. Gott kümmert sich um unsere Sehnsucht? Um deine und um meine Sehnsucht? Johannes gilt ja als der Lieblingsjünger von Jesus. Und Johannes sagt einmal, Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, kümmert er sich um unsere Sehnsucht. Sehnsucht ist so uralt, schon der Psalmist, 42. Psalm, kennt ihr auch alle. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man mir täglich sagt, wo ist denn dein Gott? Das ist die Sehnsucht. Christel, du kannst viele Geschichten erzählen. Ich auch. Wir könnten gemeinsam wahrscheinlich Abende füllen. Aber die Sehnsucht bleibt, dass ich heute, am Sonntag, am 22. April 2018, auch etwas mit Gott erlebe. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ich komme zu der Frage zurück, die ihr nicht verstanden habt. Ich habe euch gefragt, ob ihr an Gott glaubt. Und ihr habt ja gesagt, alle. Einer etwas zögerlicher, weil sie die Frage noch hinterfragt haben. Aber im Endeffekt habt ihr alle ja gesagt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind zu uns, ganz, ganz ehrlich, dann ist doch irgendwann in unserem Leben schon mal so ein Zweifel aufgekommen. Vielleicht hast du die Gnade gehabt, dass du selbst nie gezweifelt hast, dass es Gott gibt. Aber du hast an Gott
gezweifelt. Du guckst die Nachrichten an. Und stellst dir dieselbe Frage, die viele Nichtchristen stellen. Wie kann Gott das zulassen? Du hast jahrelang gebetet und im Endeffekt sagst du, was hat sich eigentlich geändert? Du hast vielleicht treu deinen Zehnten gegeben und trotzdem Situationen erlebt, wo du dich nicht versorgt gefühlt hast. Du warst in jeder Gebetsstunde, aber als du seine Hilfe brauchtest, fühltest du dich verlassen. Kennen wir das? Und da taucht die Sehnsucht in uns auf. Psalm 73 wirft genau diese Frage auf. Der Asaph war der Lobpreisleiter von dem David. Und wer Lobpreis macht, ist in der Gegenwart Gottes in der Regel. Aber er fragt, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre beinahe zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht abmühen wie alle anderen Menschen und werden nicht wie die übrigen vor Sorgen geplagt, ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses. Verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, so dass sie ihren Worten Glauben schenken und sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht denn der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Und dann nehmt euch heute Nachmittag mal eure Bibel und schlagt auf den Prediger und liest den weisen König Salomo, wie er auch einfach mal alles hinterfragt. Was stillt unsere Sehnsucht? Vielleicht bist du nach außen hin erfolgreich, mustergültig, gottesfürchtig, ja. Und trotzdem kann es sein, dass innen etwas fehlt. Und da stillen wir unsere Sehnsucht. Ich still meine Sehnsucht oft mit einem tollen Essen. Das kann ich mir Mama gar nicht leisten und trotzdem stille ich meine Sehnsucht damit. Vor einem halben Jahr habe ich mir mal Büffelfilet geleistet. Kilo 80 Euro. Hat auch nicht besser geschmeckt als ein Rinderfilet. Aber ich weiß nicht, womit du deine Sehnsucht stillst, aber nicht das beste Essen, nicht der teuerste Whisky, nicht das größte Haus, nicht das schnellste Auto, keine Designerklamotten, nicht die schönste Frau oder der beste Mann, nicht die artigsten Kinder, die perfekteste Versorgung können etwas daran ändern, dass wir Sehnsucht in uns haben. Und vielleicht hat dir das Leben so gut mitgespielt, dass du wie der Salomo alles ausprobiert hast. Ich habe mal aufgeschrieben, was der Salomo bei einem Essen alles verzehrt hat und habe mir ausgerechnet, was das nach heutigem Wert wäre. Der hat an einem Essen 22.000 Euro verspeist mit seinem Gelage, das er da hatte. Hammer. Und dann sagt er, und wenn ich eine Frau wollte, habe ich sie mir genommen. Und 800 Stück hatte der. Boah, wie anstrengend. Und trotzdem sagt er, da war eine Sehnsucht in mir. Das alles hat meinen Hunger nicht gestillt. Unsere Lebensgeschichten sind Geschichten der Sehnsucht. Als meine Frau geboren wurde, war ihr Bruder 3 Jahre alt und dauerkrank. Er war im Krankenhaus in Stade und damals war es oft noch so, dass die Eltern ja nicht zu häufig zu Besuch kommen sollten. Die Eltern meiner Frau, also auch von ihrem Bruder, durften nur alle 4 Wochen dorthin. Und der Knabe war über ein Jahr im Krankenhaus. Und die haben natürlich alle Liebe auf diesen Sohn konzentriert. Und dann kam meine Frau total zur falschen Zeit. Denn da war jemand, auf den man sich konzentrieren musste. Als er dann wieder zu Hause war, überschüttet mit Liebe und meine Frau lief einfach so mit. Das haben meine Schwiegereltern nicht bewusst gemacht. Das hat sich so ergeben durch das Leben und viele Dinge, die wir erleben, die machen andere nicht bewusst. Das Leben spielt manchmal nicht fair. Dann hat sich meine Frau als Kind unbedarft was einfallen lassen, wie sie die Aufmerksamkeit kriegt. Dieses Mädel war das ordentlichste Mädel, das es gab. Die hat ihre Mama nachgeahmt, die war Schneiderin, genäht wie eine Weltmeisterin, die hat gehäkelt, die hat alles gemacht. Und ihr Zimmer war immer blitzeblank. Weil sie Aufmerksamkeit wollte. Da war eine Sehnsucht, beachtet mich. Diese Sehnsucht hat sich aber das ganze Leben fortgesetzt. Und wenn du uns besuchen kommst, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen und ich gebe dir heute ein Versprechen, du kannst bei uns immer vom Fußboden essen. Und letztes Jahr habe ich ihr endlich den leisesten Staubsauger der Welt gekauft, weil ich es leid war, um 9:30 noch mit 78 dB Staubsaugerlärm beschallt zu werden, abends. Manche Sehnsucht wird nicht gestillt und ich sag, du brauchst es nicht. Diese Sehnsucht ist da. Bei mir war's anders. Ich hab mit 4 Jahren die Geistestaufe erlebt. Bin Jesus nachgefolgt wie sonst was. Aber mit 8 Jahren hat man meinen Vater aus seinem Dienst gemobbt und ich habe alle meine Freunde in Österreich verloren. Dann sind wir nach Bayern gekommen, sind in Bayern innerhalb kürzester Zeit 5-mal umgezogen. Ich habe nie Zeit gehabt, Freunde zu haben. Und ist es wichtig, dass ein Mensch Freunde hat? Dann habe ich mich jemand anvertraut, der war 6 Jahre älter, ich war 12, er war 18. Und der hat im Endeffekt meine Freundschaft ausgenutzt und mich missbraucht. Da hatte ich wieder keinen Freund mehr. Und der einzige Freund, den ich hatte, war mein Papa. Der war ein wirklicher Freund. Der hat sich immer Zeit für mich genommen. Wir haben bis in die Nächte zusammen geklönt. Das war ein echter Freund. War nicht nur ein Papa. Und dass ich 25 Jahre alt war, nimmt Gott ihn weg. Ganz spontan, plötzlich im Autounfall. Und ich hatte keinen Freund. Was habe ich zu Gott gesagt? Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Sehnsucht ist nicht gestillt. Ich habe keinen Freund mehr. An diesem Punkt sind wir als Christen so oft, dass wir denken, weil wir das nicht haben, haben wir unsere Sehnsucht nicht gestillt. Aber unsere Sehnsucht alleine stillt nur der Papa im Himmel. Im Endeffekt müssen wir sagen, die Sehnsucht in uns ist nichts anderes als die Sehnsucht nach Gott. Die Frage, die ich stelle, ist, hat Gott uns vergessen oder haben wir ihn vergessen? Egal wie lang wir Christ sind. Und wenn wir diesen Fragen nachgehen, dann kann es sehr schnell passieren, dass aus unseren Fragen Zweifel werden. Und aus unserem Zweifel wird Gleichgültigkeit. Und dann bin ich wirklich nur noch aus Tradition Christ. Denn aus Gleichgültigkeit wird vergessen. Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wie du wirklich bist. Irgendwann in unserem Leben fühlen wir uns einfach verloren und wir haben nur noch eine Sehnsucht, die Sehnsucht nach Hause. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Dann Millman, ein amerikanischer Pastor und Schriftsteller, erzählte einmal eine Geschichte. Die Geschichte handelt von einem 4-jährigen Mädchen namens Sashi. Wahre Geschichte. Und dieses 4-jährige Mädchen bekommt ein kleines Brüderlein und bestürmt die Eltern, dass es doch einmal alleine mit seinem kleinen Brüderlein sein darf. Die Eltern sind etwas skeptisch und denken, ja, wer weiß, Eifersucht oder sonst was, und dann schlägt es vielleicht seinen kleinen Bruder oder schüttelt es oder macht irgendwas Böses, und sie verweigern immer dieses Alleine-Sein mit dem Bruder. Aber die kleine Sashi bettelt und bettelt und bettelt, und das ist das Zeichen von Sehnsucht, wenn wir betteln. Und irgendwann geben die Eltern nach, und als die Eltern ja sagen, flitzt die Kleine in das Zimmer vom Bruder. Aber die Tür ist so ein Spalt offen, wie das so hinten, und die Eltern können durch den Spalt gucken und beobachten, voller Sorge, was jetzt passiert. Und da beugt sich die kleine Sashi zu ihrem Bruder runter und sagt, kleiner Bruder, sag mir, wie Gott ist. Ich fange langsam an, es zu vergessen. Zeig mir, wie Gott ist. Ich glaube, ich habe angefangen, ihn zu vergessen. Gott kennt uns. Weiß genau, wo wir gerade stehen, und er sagt, ich weiß, dass dein Weg dich an Orte führte, wo du niemals hättest hinkommen sollen. Ich weiß, dass dein Leben dir Schmerzen bereitet hat, die du niemals hättest fühlen sollen. Und ich weiß auch, die ganzen Dinge, die dir Leid getan haben, die du niemals hättest tun müssen. Ich kenne deine Verlorenheit. Und er ruft heute mir zu. Und er ruft dir zu. Und er sagt, Gerhard, ich will dich so gerne nach Hause führen. Nach Hause, das ist der Ort, wo unsere Sehnsucht gestillt ist. Wir haben uns von unserem eigenen Ich entfernt. Wir haben uns verlaufen von uns selbst. Wir kennen uns oft selbst nicht mehr. Wie sollen wir denn da noch Gott kennenlernen? Wir leben aus den Erinnerungen oder aus der Tradition. Aber eins steht trotz allem fest. Du und ich, wir sind ein Kind Gottes. Amen. Und du und ich, wir gehören zu Gott. Und deine Sehnsucht, meine Sehnsucht, ist ein Zeichen, dass wir immer noch ein bisschen von dem wissen, was unser Zuhause ist und wohin Gott uns zurückführen möchte. Und Leute, jetzt hört bitte gut zu. Der Weg zurück heißt nicht, sich mehr zusammenzureißen und ab heute noch ein bisschen religiöser zu sein. Und er heißt auch nicht, mit sich selbst ins Reine kommen und vielleicht ein besserer Mensch zu werden. Der Weg zurück heißt einfach, wieder in Gottes Arm zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Dass du heute Morgen hier bist, bedeutet, dass deine Sehnsucht nach mehr wieder erwachen darf. Vielleicht ist sogar die Sehnsucht gestorben. Aber Gott möchte, dass sie wieder erwacht. Ich schließe diese Predigt mit einem genialen Psalm. Ich lese ihn aus der Neuen Leben. Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten voll Freude. Und die anderen Völker sagten, ho, Herrliches hat der Herr für sie getan. Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und wir waren fröhlich. Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten. So wie Bäche die Wüste neu beleben, die mit Tränen sehen werden, mit Jubel ernten, weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen und jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Lass die Sehnsucht nach Gott in deinem Leben zu. Amen.